war es nicht unangemessen erschien, sich an einem Löwen zu sättigen. Im Übrigen stand mir im Stillen fest, ich würde, so wie ich bei Basso fertig sei, das war gegen 10:30, woanders hingehen und ein zweites Mal zu Abend essen. Erst aber noch der Gang zu Basso. Ich strich am Kai entlang und las einen nach dem anderen die Namen der Boote, die dort festgemacht waren. Dabei überkam mich eine unbegreifliche Fröhlichkeit und ich lächelte der Reihe nach allen Vornamen Frankreichs ins Gesicht. Mir schien die Liebe, die diesen Boten mit ihren Namen versprochen war, wunderbar schön und rührend. Nur an einem, Aero 2, das mich an Luftkrieg erinnerte, ging ich unleutselig vorüber. Genau wie ich zuletzt auch in der Bar, aus welcher ich gekommen war, über gewisse allzu entstellte Mienen mit den Blicken hatte hinweggehen müssen. Oben bei Basso begann dann, wenn ich hinuntersah, die alten Spiele. Der Platz vom Hafen war meine Palette, auf der die Fantasie die Ortsgegebenheiten mischte, so und anders probierte, ohne Rechenschaft von sich zu fordern, so wie ein Maler, der auf der Palette träumt. Ich zögerte, dem Wein zuzusprechen. Es war eine halbe Flasche Cassis, ein Stück Eisschwamm im Glase. Doch vertrug es sich trefflich mit meiner Droge. Ich hatte meinen Platz der geöffneten Scheibe wegen gewählt, durch die ich auf den dunklen Platz hinunterblicken konnte. Und wenn ich dies nun hin und wieder tat, bemerkte ich, dass er die Neigung hatte, mit jedem, der ihn betrat, sich zu verändern, gleich als bilde er ihm eine Figur, die wohlverstanden nichts mit dem zu tun hat, wie er ihn sieht, sondern eher mit dem Blick, welchen die großen Porträtisten des 17. Jahrhunderts, je nach dem Charakter der Standesperson, die sie vor einer Säulengalerie oder ein Fenster stellen, aus dieser Galerie, diesem Fenster herausheben. Später notierte ich im Herunterschauen, von Jahrhundert zu Jahrhundert werden die Dinge fremder. Ich muss hier dies allgemein anmerken. Die Einsamkeit solchen Rausches hat ihre Schattenseiten. Nur vom Physischen zu sprechen, so gab es einen Augenblick dort in der Hafenkneipe, wo ein heftiger Druck aufs Zwerchfell sich Erleichterung in einem Summen suchte. Und kein Zweifel, dass wirklich Schönes, Erleuchtendes unerweckt bleibt. Aber andererseits wirkt Einsamkeit dann wieder als ein Filter. Was man am nächsten Tag niederschreibt, ist mehr als eine Aufzählung von Impressionen. Der Rausch setzt sich in der Nacht mit schönen prismatischen Rändern gegen den Alltag ab. Er bildet eine Art Figur und ist undenklicher. Ich möchte sagen, er schrumpft und bildet eine Blumenform. Man müsste, um den Rätseln des Rauschglücks näher zu kommen, über den Ariadnefaden nachdenken. Welche Lust in dem bloßen Akt, einen Knäuel abzurollen. Und diese Lust ganz tief verwandt mit der Rauschlust, wie mit der Schaffenslust. Wir gehen vorwärts, wir entdecken dabei aber nicht nur die Windungen der Höhle, in die wir uns vorwagen, sondern genießen dieses Entdeckerglück nur auf dem Grunde jener anderen rhythmischen Seligkeit, die da im Abspulen eines Knäuels besteht. Eine solche Gewissheit vom kunstreich gewundenen Knäuel, das wir abspülen, ist das nicht das Glück jeder, zumindest prosaförmigen Produktivität? Und im Haschisch sind wir genießende Prosawesen höchster Potenz. an ein sehr versunkenes Glücksempfinden, das nachher auf einem Seitenplatz der Canebière auftrat, wo die Rue Paradis in Anlagen mündet, ist schwerer heranzukommen als an alles bisherige. Ich finde glücklicherweise auf meiner Zeitung den Satz: Mit dem Löffel muss man das Gleiche aus der Wirklichkeit schöpfen. Mehrere Wochen vorher hatte ich einen anderen von Johannes V. Jensen notiert, der scheinbar Ähnliches sagte. Richard war ein junger Mann, der Sinn für alles Gleichartige in der Welt hatte. Dieser Satz hatte mir sehr gefallen. Er ermöglichte mir jetzt, den politisch rationalen Sinn, den er für mich besaß, mit dem individuell magischen meiner gestrigen Erfahrung zu konfrontieren. Während der Satz bei Jensen für mich darauf hinauskam, dass die Dinge so sind, wie wir ja wissen, durchtechnisiert, rationalisiert und das Besondere steckt heute nur noch in den Nuancen, war die neue Einsicht durchaus anders. Ich sah nämlich nur Nuancen, diese jedoch waren gleich. Ich vertiefte mich in das Pflaster vor mir, das durch eine Art Salbe, mit der ich gleichsam darüber hinfuhr, als eben dieses selbe und nämliche auch das Pariser Pflaster sein konnte. Man redet oft davon, Steine für Brot. Hier diese Steine waren das Brot meiner Fantasie, die plötzlich heißhungrig darauf geworden waren, das Gleiche aller Orte und Länder zu kosten. Und dennoch dachte ich mir ungeheuren Stolz daran, hier in Marseille im Haschischrausche zu sitzen. Wer hier wohl noch meinen Rausch teile an diesem Abend? Wie wenige, wie ich nicht fähig sei, kommendes Unglück, kommende Einsamkeit zu fürchten. Immer bliebe der Haschisch. In diesem Stadium spielte die Musik von einem Nachtlokal, das nebenan lag und welcher ich gefolgt war. G fuhr in einer Droschke an mir vorüber. Es war ein Husch, genau wie vorher aus dem Schatten der Boote, sich plötzlich in Gestalt eines Hafenbummlers und Gelegenheitmachers U-Punkt gelöst hatte. Aber es gab nicht nur Bekannte hier im Stadium der tiefen Versunkenheit, zogen zwei Figuren, Spießer, Strolche, was weiß ich, als Dante und Petra K. an mir vorüber. Alle Menschen sind Brüder. So begann eine Gedankenkette, die ich nicht mehr zu verfolgen weiß. Aber ihr letztes Glied war bestimmt viel unbanaler geformt als ihr erstes und führte vielleicht auf Tierbilder hinaus. Barnabé stand auf einer elektrischen, die vor dem Platze, an dem ich saß, kurz hielt. Und mir schien die traurig wüste Geschichte von Barnabas kein schlechtes Fahrziel für eine Tram ins Weichbild von Marseille. Sehr schön war, was sich um die Tür des Tanzlokals herum begab. Ab und zu trat eine Chinese in blauseidenen Hosen und rosa leuchtender Seidenjacke heraus. Das war der Türsteher. Mädchen machten sich in der Öffnung sichtbar. Ich war sehr wunschlos gestimmt. Lustig war es, einem jungen Mann mit einem Mädchen im weißen Kleide daherzukommen zu sehen und sofort denken zu müssen, da ist sie ihm nun von drinnen im Hemde entflohen und er holt sie sich wieder zurück. Naja, es schmeichelte mir der Gedanke, hier in einem Zentrum aller Ausschweifung zu sitzen. Und mit hier war nicht etwa die Stadt, sondern der kleine, nicht sehr ereignisreiche Fleck gemeint, auf dem ich mich befand. Aber die Ereignisse kamen eben so zustande, dass die Erscheinung mich mit einem Zauberstab berührte und ich in einem Traum von ihr versank. Die Menschen und Dinge verhalten sich in solchen Stunden wie jene Holundermark-Requisiten und Holundermark Männchen im verglasten Staniolkasten, die durch das Reiben des Glases elektrisch geworden sind und nun bei jeder Bewegung in die ungewöhnlichste Beziehung zueinander treten müssen. Die Musik, die inzwischen immer wieder aufklang und annahm, nannte ich die strohernen Ruten des Jazz. Ich habe vergessen, mit welcher Begründung ich mir gestattete, ihren Takt mit dem Fuß zu markieren. Das geht gegen meine Erziehung und es geschah nicht ohne eine inwendige Auseinandersetzung. Es gab Zeiten, in denen die Intensität der akustischen Eindrücke aller anderen verdrängte. Vor allem in der kleinen Bar ging plötzlich alles, und zwar im Lärm von Stimmen, nicht von Straßen, unter. An diesem Stimmenlärm war nun das Eigentümlichste, dass er ganz und gar nach Dialekt klang. Die Marseiller sprachen mir plötzlich sozusagen nicht genug Französisch. Sie waren auf der Dialektstufe stehen geblieben. Das Entfremdungsphänomen, das hierin liegen mag und das Kraus mit dem schönen Wort formuliert hat, je näher man ein Wort ansieht, desto ferner blickt es zurück, scheint auch aufs Optische sich zu erstrecken. Jedenfalls finde ich unter meinen Aufzeichnungen die verwunderte Notiz, wie die Dinge den Blick standhalten. Es klang dann ab, als ich über die Canebière ging und endlich einbog, um in einem kleinen Café die Corbel Suisse noch etwas Eis zu essen. Das war nicht weit von dem anderen, im ersten Café des Abends, in dem plötzlich das Liebesglück, mit welchem die Betrachtung einiger im Wind gewellter Fransen mich beschenkte, mich davon überzeugte, dass der Haschisch ans Werk gegangen sei. Und wenn ich dieses Zustands mich erinnere, möchte ich glauben, dass der Haschisch die Natur zu überreden weiß. Jene Verschwendung des eigenen Daseins, das die Liebe kennt, uns minder eigennützig freizugeben. Wenn nämlich in den Zeiten, da wir lieben, unser Dasein der Natur wie goldene Münzen durch die Finger geht, die sie nicht halten kann und fahren lässt, um so das Neugeborene zu erhandeln, so wirft sie nun, ohne irgendetwas zu hoffen oder erwarten zu dürfen, uns mit vollen Händen dem Dasein hin.
Ernst Bloch. Protokoll zu demselben Versuch. Ich esse nicht. Energie des Schweigens bleibt. Energie des Fastens geht verloren, wenn man satt ist. Der heutige Rausch verhält sich zum vorigen wie Calvin zu Shakespeare. Das ist ein Calvinistenrausch. Jetzt bin ich in einem Zustand träger Sehnsucht, sinkender Sehnsucht. Es ist immer nur so ein zweideutiges Zwinkern von Nirvana herüber. Friedensallegorie. Schäferwelt taucht dumpf auf. Das ist alles, was übrig bleibt von Ariel. Das misst am reinsten das Verhältnis der beiden Rausche. Wenn sogar ich, dem es irdisch geht, schlecht geht, deprimiert, dies Zwinkern spüre, dann zu sehen, welche Macht es hat. Ja, es ist das Lächeln. Das Lächeln ist das verschleierte Bild von Sais. Es ist jetzt, als ob mich etwas an der Hand nehme zu dem gesuchten Spalt im Fels, aber das wird doch nur ein verregnetes Rendezvous mit den Geistern. Ein verregnetes Venedig, ähnlich wie die Kurfürstenstraße, habe dabei aber auch den Genuss dieser regenschweren Stimmung, sehe vom Fenster mit der Pfeife herab, Ich rede mit Absicht etwas blumig, Sie müssen misstrauisch sein. Es ist, als ob einem phonetisch die Worte eingegeben würden. Es gibt hier Selbstanschluss. Es kommen Dinge zu Wort, ohne um Erlaubnis zu fragen. Das geht bis in sehr hohe Sphären hinauf. Es gibt ein lautloses Passwort, mit dem jetzt gewisse Dinge durchs Tor treten. Die depressive Stimmung ist doch auch vertieft. Angst, sie zu verlieren, und die Vertiefung sind gleichzeitig. Bin nur fähig, die Gefühlsatmosphäre der Depression zurückzubehalten, nicht ihren Inhalt. Wieder starkes Gefühl, auf dem Meer zu sein, das phasenhafte, mehrhafte Leben in der Kabine. Das ist doch ganz klar, es ist die Welt durch Glas gesehen. Es bildet sich jetzt ein Gespinst, alles verbindet sich mit schwarzem Hintergrund, wie auf schlechten Stichen, haschisch, webt den ganzen Raum ein. Unterbrechung, ich nehme Kafkas Betrachtung als Unterlage. Benjamin, das ist die richtige Unterlage. Ich, eine vornehmere könnte man nicht finden. Benjamin, keine orientiertere. Treppe im Atelier, ein nur Wachsfiguren bewohnbarer Aufbau. Damit fange ich plastisch so viel an. Der ganze Piscator kann einpacken, habe die Möglichkeit, mit winzigen Hebelchen die ganze Beleuchtung umzustellen, kann aus dem Goethehaus die Londoner Oper machen, kann die ganze Weltgeschichte daraus ablesen. Mir erscheint im Raum, weshalb ich die Kolportagebilder sammle, kann alles im Zimmer sehen, die Söhne Richards des Dritten und was sie wollen. Dinge machen meine Depression dabei mit. Entwertung ihrer Materie. Sie werden Mannequins. Unangekleidete Anziehpuppen auf mein Vorhaben wartend. Nackt stehen sie herum. Alles wird an ihnen leerhaft wie am Phantom. Nein. Es ist so. Sie stehen ohne Aura. Durch mein Lächeln. Durch mein Lächeln stehen alle Dinge unter Glas. Jetzt entsteht ein Gang zwischen Staffelei und Treppe, durch den der Hauch des Todes streicht. Der Tod, der zwischen mir und dem Rausch ist. Es bildet sich ein verschneiter Weg in den Rausch hinaus. Dieser Weg ist der Tod. Zu Frenkel, der die Treppe herunterkommt. Sie sind eine Dame geworden. Sie bekommen immer wie Schwimmhäute einen Rock zwischen die Füße. Als Walter Benjamin genötigt wurde, nein, ich nehme nichts. Selbst wenn Sie sich zu diesem Zweck Jampen vorbinden, werde ich nichts essen. Am Schluss trete heraus in einen Maiabend aus meinem Schloss in Parma. Wie so leicht, so zart, der Boden ist Seide. Zu mir. Bleiben Sie noch eine Zeit lang identisch beim Abschied. Nachtrag. Als Dr. Frenkel etwas aufschreiben wollte, jetzt komme ich wieder in den Schlosspark, wo jeder Schritt von mir aufgeschrieben wird. Fritz Frenkel, Protokoll des Mescalin-Versuchs vom 22. Mai 1934. Walter Benjamin, 22.05.34, erhält um 10 Uhr 20 Milligramm Mescalin Merck Subcutan in den Oberschenkel. Die erste Reaktionszeit ist zunächst stimmungsmäßig charakterisiert. Es tritt nach 10 Minuten eine Veränderung der Stimmungslage im Sinne der Unzufriedenheit ein. Frenkel verlässt für kurze Zeit den Raum, der inzwischen verdunkelt war, und Walter Benjamin verbleibt bei offenem Fenster allein. Bei Rückkehr von Frenkel beschreibt er mit folgenden Worten seinen Eindruck vom Fenster. Wenn man als Toter Sehnsucht nach irgendeinem beliebigen Gegenstand aus dem früheren Leben empfinden würde, zum Beispiel nach diesem Fenster, so würde es einem so erscheinen, wie ich es jetzt sehe. Die Toten und gegenwärtigen Gegenstände können eine Sehnsucht erwecken, wie man sie sonst nur beim Anblick eines Menschen, den man liebt, kennt. In der folgenden Zeit verstärkt sich zunächst der Unmut sich erheblich. Äußerlich kommt es zum Ausdruck in ziemlich regellosen motorischen Erscheinungen, wie unruhiges sich umherwälzen, fahrige Bewegungen mit Armen und Beinen. Benjamin gibt ein Knautschen von sich, jammert über sich und seinen Zustand, über die Unwürde dieses Zustands. Er spricht von ihm als Ungezogenheit, versucht eine psychologische Ableitung der Ungezogenheit, bezeichnet sie als Nebenwelt der Affekte und will damit sagen, dass in einem früheren Lebensstadium Affekte sich noch nicht scharf voneinander abgehoben haben und was man später als Ambivalenz bezeichnet, die Regel darstellt, spricht auch von der Weisheit, der Ungezogenheit, sucht sich der gleichen Erscheinung mit der Erklärung zu nähern, der wahre Grund der Ungezogenheit sei der Verdruss des Kindes darüber, dass es nicht zaubern kann. Die erste Erfahrung, die das Kind mit der Welt macht, sei nicht, dass die Erwachsenen stärker sind, sondern dass es nicht zaubern kann. Während dieser Zeit entwickelt sich in dauernd zunehmendem Grad eine ungeheure Empfindlichkeit gegen akustische und optische Reize. Gleichzeitig wird kritisch geäußert, dass die Versuchsbedingungen ungünstig sind. Solch ein Versuch müsse im Palmenwald erfolgen. Im Übrigen sei die erhaltene Dosis für Benjamin viel zu gering. Ein Gedankengang, der im Lauf des Versuchs immer wieder auftaucht und gelegentlich heftigen Unwillen zum Ausdruck kommen lässt. Bei Prüfung des Pulses erweist sich Benjamin als ungeheuer empfindlich gegen leichteste Berührung, Puls selbst unverändert. Im Laufe der Aussprache über diese Empfindlichkeit, jedenfalls im Zusammenhang, gewinnt das Phänomen des Kitzelns eine starke Bedeutung. Versucht der Klärung des Kitzelns als ein tausendfaches auf einen zukommen, Lachen als Abwehr. Eine Betrachtung, die an andere Innovationen und an eine andere Gegenstandswelt anschließt, lässt ihre Zugehörigkeit zu einem tieferen Stadium des Rausches erkennen und wird im Übrigen während seiner ganzen Dauer immer wieder abgewandelt. Diese Verwandlung in der Verfassung der V.P. macht sich zunächst in Betrachtung über das Streicheln, das Säumen, das Kämmen bemerkbar. Diese Verhaltensweisen werden mehr oder weniger eng an das Wesen der Mutter angeschlossen. Streicheln, das Geschehen ungeschehen machen, das Leben im Fluss der Zeit abwaschen. Es ist das eigentliche Walten der Mutter, Kämmen, der Kamm am Morgen treibt die Träume. Erst aus dem Haar kämmen ist auch ein Werk der Mutter, die Stiefmutter kämmt mit vergiftetem Kamm, Schneewittchen. Auch im Kamm ist ein Trost und ein Ungeschehenmachen des Geschehenen. Dann das Säumen. Hier geht die Betrachtung von der Mutter auf das Kind über. Das Säumen des Kindes, das Trödeln, es zupft die Fransen aus den Erlebnissen, strähnt sie.
dann trödelt das Kind Saumseligkeit, so könnte man wohl den besten Teil seines Glücksgefühls nennen. Als Gegensatz zu dieser Welt taucht gelegentlich das Männliche auf, wird unter anderem symbolisiert als Gitter. Denn der Saum liegt und das Gitter steht. Beim festen Augenschluss wird das Auftreten von farbigen Bildern verneint. Dagegen sieht Benjamin vor sich Ornamentales, das geschildert wird als eine haarfeine Ornamentik. Es erinnert ein wenig an die Ornamentik, die man aus polynesischen Rudern findet. Ornamentale Tendenzen machen sich auch in der Rede geltend. Die V.P. gibt gewissermaßen kleine Muster davon. In diesem Zusammenhang wird zum Beispiel der Refrain als gemusterter Saum des Liedes bezeichnet. Benjamin selbst macht aufmerksam, dass er seine Hand beim Aufleuchten eines Streichholzes durchaus wässern sieht. Es wird Licht gemacht. Und Rorschach-Bilder werden vorgelegt. Sie werden zunächst als unerträglich einfach abgelehnt. Es ist die gleiche Kitzlichkeit. Inzwischen taucht immer wieder erneut die Stimmung der Verdrießlichkeit, der Unlust auf. Benjamin verlangt nun selbst noch einmal Rorschach-Bilder, um darüber hinwegzukommen. Römisch 7 wird gedeutet als eine 7 auf einer 0 stehend. Vorher werden auch jetzt wieder die Bilder abgelehnt. Zum Teil der Bemerkung, das habe ich schon früher abgelehnt. Römisch 7 wird als ästhetisch wertvoll bezeichnet. Als Fränkel es aus der Entfernung etwas näher heranrückt, sagt V.P. nicht näher. Ich darf es nicht anfassen. Wenn ich es anfasse, kann ich nichts mehr sagen. Zur Erläuterung der Deutung 7 auf 0 nimmt Benjamin ein Papier und schreibt, 7 steht auf der 0. Nun erfolgte eine längere Zeit hindurch, unabhängig von den Rorschach-Bildern, eine Beschäftigung mit Schreiben, die ausgeht von der Beobachtung des V.P., dass sie kindlich schreibt. Zunächst wird die Deutung von Römisch 2 als guten Frauen, die sich anfassten, gegeben, von Römisch 1 als zwei Pudel. Der vordere verschwindet. Jetzt entwickelt sich ein dritter Pudel. Römisch 7 grau-blau, Pelikan, Schäfchen, ein Wollschäfchen. Im Anschluss an diese Deutung Schlafliedzeichnung. Benjamin macht auf die Embryoform aufmerksam. Innerhalb der Zeichnung finden sich mehrfach Embryonenformen. Römisch 3 als vier Parzen gedeutet. Dazu Schriftbild, wobei mit den einzelnen Worten das Wesen der Hexen dargestellt werden soll. Erneute Dunkelheit. Im Verlauf der nächsten Versuchsperiode, die das tiefste Stadium des Rausches bezeichnet, treten eigentümliche Handstellungen auf. Die liegende V.P. hält die Unterarme von sich gestreckt, die Hand liegt gespreizt und die Finger etwas gekrümmt. Mitunter wechselt die Stellung, sodass die Hand nach oben gehalten wird. Die jeweiligen Stellungen werden oft lange Zeit bis zu 10 Minuten festgehalten. An die Beobachtung dieses Phänomens knüpft Benjamin wichtige Erörterungen über das Verstehen der katatonen Haltung. Die V.P. interpretiert das Wesen der Katatonie auf der einen Seite, auf der anderen Seite erläutert sie es mit Beziehung auf bestimmte jeweils gegenwärtige Vorstellungskreise. Sie macht zunächst darauf aufmerksam, dass sie nicht ohne Überraschung beim Öffnen der Augen hätte feststellen können, dass ihre Hände in Wirklichkeit anders standen, als sie meinte. Dass sie ständen.
Hiermit verbindet sie eine sehr merkwürdige Erklärung ihres mehr oder weniger magischen Einflusses auf den V.L. Versuchsleiter. Sie sagt nämlich, die wirkliche Stellung meiner Hände ist eine ganz andere, als ich sie im Bewusstsein habe, welches Sie von meinem Gesichtsausdruck ablesen können. Es entsteht derart für Sie eine ungeheure Spannung zwischen meinem Gesichtsausdruck und meiner Körperhaltung. Diese Spannung übt auf Sie magische Gewalt aus. Ein kleines Exempel aus dem Katatonen-Vorstellungskreis schließt sich daran. Meine Hand, sagt die V.P. ist jetzt ebenso gut ein Stadtbrunnen wie die Königin von Saba. Sie hat einen Sockel, auf den kann man schreiben, was man als Denkmal sich wünscht. Diese Hand ist allerhand. Meine Hand ist sie genannt. Die eigentliche Deutung der Katatonie ist nun folgende. Die V.P. vergleicht die fixierte Stellung ihrer Hand mit dem Umriss einer Zeichnung, den ein Zeichner ein für allemal festgelegt hat. Wie es nun diesem Zeichner möglich sei, durch unzählige Änderungen in der Schraffierung sein Bild immer wieder neu zu verändern oder neu zu nuancieren, so sei es auch dem Katatoniker möglich, durch winzige Veränderungen in der Innervation die mit der katatonischen Haltung verbundene Vorstellungskreise zu verändern. Die außerordentliche Ökonomieersparnis dieses Verfahrens stellt einen Lustgewinn dar. Auf diesen Lustgewinn kommt es dem Katatoniker an. Eine bestimmte Gebärde der V.P. erweckt Frenkels Aufmerksamkeit. Die V.P. lässt ihre erhobenen Hände, die sich nicht berühren, ganz langsam und in großem Abstand von ihrem Gesicht über dieses hingleiten. Der V.L. erklärt später, die zwingende Vorstellung des Fliegens dabei gehabt zu haben. Benjamin erklärt ihm das so: Diese Hände zogen ein Netz zusammen, aber es war nicht nur ein Netz über seinem Kopf, sondern über dem Weltraum. Daher die Vorstellung des Fliegens bei Frenkel. Ausführung über das Netz. Benjamin schlägt vor, die ziemlich belanglose Hamlet-Frage, sein oder nicht sein, so zu variieren. Netz oder Mantel? Das ist hier die Frage. Er erklärt, dass das Netz für die Nachtseite und alles Schauervolle des Daseins steht. Schauer, erklärt er, ist der Schatten des Netzes auf dem Leib. Im Schauer bildet die Haut ein Netzwerk nach. Diese Erklärung erfolgt im Anschluss an einen Schauer, der V.P. über dem Leib ging. Bei der Frage, ob Frenkel nach Hause gehen könnte, entsteht ein Zustand des Zweifels oder der Verzweiflung. Die Atmung verstärkt sich. Häufiges Stöhnen, heftige ruckartige Bewegung mit der Schulter, Erscheinungen, die übrigens schon vorher in einem ähnlichen Zustand aufgetreten waren. Frenkel entscheidet sich zum Bleiben und das ändert nichts an der trostlosen Traurigkeit der V.P. Sie nennt Traurigkeit den Schleier, der unbewegt hängt und sich nach einem Hauch sehnt, der ihn lüftet. Eingeleitet mit einem Witz, die Elisabeth wird nicht eher ruhen, bis man aus dem Nietzsche-Archiv ein Försterhaus gemacht hat. Das Bild des Försterhauses ist in der V.P. von außerordentlicher Anschaulichkeit. Im Laufe ihrer Berichte erscheint es bald als Schule, bald als Hölle, bald als Bordell. Die V.P. ist ein verstockter, verbockter Pfosten am hölzernen Treppengeländer des Forsthauses.
Sie denkt dabei an irgendeine Schnitzerei, in der sich unter Ornamenten auch Tierformen befinden, und erklärt sie gleichsam heruntergekommene Abkömmlinge des Totenbaums. Das Försterhaus hat etwas von jenen roten Ziegelbauten, die mit besonders dunklem, blutigem Rot auf dem Modellierbilderbogen prangten. Es hat dann auch wieder etwas von Bauten, die man mit dem Anker-Steinbaukasten machte. Zwischen den Ritzen der Mauersteine wachsen Haarbüschel vor. Das Försterhaus war neben dem Netz die stärkste Bildvorstellung. Gemsenfuß im Försterhaus, V.P. beruft sich mit größter Energie auf das Hähnchen und das Hühnchen, auf dem Nussberge und das Lumpengesindel, wo doch das Försterhaus vorkäme. Gelegentliche Bemerkung, dass Kinder am besten mit Süßigkeiten getröstet werden. Diese Süßigkeiten treten erneut ins Bewusstsein, als im Laufe einer katatonen Handstellung die Hände als mit Zucker begossen bezeichnet werden. Daran schließt sich die Offenbarung über das Geheimnis des Struwwelpeters, die aber dem V.L. nach immer neuen feierlichen Ankündigungen immer von Neuem vorenthalten wird. Strafe für die geringe Dosis. Das Geheimnis des Struwwelpeters. Diese Kinder sind alle nur ungezogen, weil ihnen keiner was schenkt. Das Kind, das ihn liest, ist aber artig, weil es schon auf der ersten Seite so viel geschenkt bekommen hat. Ein kleiner Geschenkregen fällt da auf der ersten Seite vom dunklen Himmel.
Представляете, что будет, когда в эту самую комнату поверят все? И когда они все кинутся сюда? А ведь это вопрос времени. Не сегодня, так завтра. И не десятки, а тысячи. Все эти несостоявшиеся императоры, великие инквизиторы, фюреры всех мастей. Эдакие благодетели рода человеческого. И не за деньгами, не за вдохновением, а мир... переделывать.
Нет, я таких сюда не беру, я же понимаю.
Да что вы можете понимать, смешной вы человек? Потом не один же вы на свете сталкер. Да никто из сталкеров и не знает, с чем сюда приходят, и с чем отсюда уходят те, которых вы ведете. А количество немотивированных преступлений растет. Не ваши ли это работы? А военные перевороты? А мафии в правительствах не ваши ли это клиенты? А лазеры? А все эти сверхбактерии, вся эта гнусная мерзость, до поры до времени спрятанная в сейфах...
Да прекратите вы этот социологический понос. Неужели вы верите в эти сказки?
Страшные, да. В добрые нет, а в страшные сколько угодно.
Thank you. It's you that I know. I wanna know what we're doing, what we know how it sounds. Yes, we know how it sounds. We know how this sounds. Yes, that you have to have us.
Never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it.
是我。如果有多张船飞，你会不会跟我一起走啊？
Duivelshoofd. Hey yeah!